nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wir hatten im Hauskreis darüber gesprochen, was Pfingsten für uns bedeutet. Und da war so der Gedanke, ja, eigentlich wäre es auch gut, wenn Jesus unter uns wäre. Nun, wenn wir das denken, dann müssen wir uns eines vor Augen halten. Und das unterstreicht die Wichtigkeit des Kommens des Heiligen Geistes. Jesus hatte, als er Mensch wurde, seine göttlichen Attribute auf die Seite gelegt. Er hat sie nicht verloren, aber hat sie nicht mehr ausgeübt. Das heißt, er war nicht allwissend, er war nicht allgegenwärtig, er war nicht allmächtig, beziehungsweise hat diese Attribute nicht ausgelebt. Um ganz Diener sein zu können, um ganz auf unsere Ebene herunterzukommen. Das Einzige, was er hatte, war seine nicht gefallene Natur, die ihn von uns unterschied. Und natürlich die Tatsache, dass trotz alledem die Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm war. Ja, die Fülle der Gottheit war nach wie vor in ihm, aber hat sie nicht ausgelebt. Aber so etwas, wie in Philipper 2 von der Selbstentäußerung Jesu, lesen wir nicht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, als er gekommen ist, kam er mit Allmacht, mit Allwissenheit, mit Allgegenwart, mit seinen ganzen göttlichen Attributen. Und deshalb kann der Heilige ist es Jesus wichtig zu sagen, es ist wichtig, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Heilige Geist nicht, den ihr unbedingt braucht. Ja, es sind im Prinzip ja natürlich alle drei Personen der Gottheit Jahwes wichtig für uns. Der Vater ist wichtig, der den Sohn geschickt hat und zu dem der Sohn wieder zurückgegangen ist, nachdem er für uns die Erlösung und die Gotteskindschaft und alles erwirkt hat. Aber wir brauchen auch den Heiligen Geist, der uns hilft, mit Jesus als Christen, als Wiedergeborene zu leben. Wenn man sich mit dem Thema Heiligen Geist befasst, dann hört man manche theologischen Aussagen. Nicht hier, da muss ich sagen, die hört man nicht hier. Der Heilige Geist ist eine unpersönliche Kraft. Wir hatten schon jemanden in der Gemeinde, den wir versucht haben, von der Personhaftigkeit des Heiligen Geistes zu überzeugen, aber es hat nicht wirklich gefruchtet und dann hat sich diese Person auch wahrscheinlich eine Gemeinde gesucht, in der sie das glauben kann, weil bei uns geht das nicht. Der Heilige Geist ist an Pfingsten einmalig gekommen und hat die Jünger und ersten Christen befähigt, das Evangelium zu verbreiten, so weit, so gut, hat Zeichen und Wunder durch sie getan und so das Evangelium beglaubigt, insbesondere die Apostel und ihre Botschaft. Könnten wir unterstreichen. Als aber alle Schriften des Neuen Testaments geschrieben waren, hörten die Zeichen und Wunder und die Gaben des Geistes auf. Würden wir nicht mehr unterstreichen. Jetzt wirkt der Heilige Geist nur noch, wenn sein Wort gepredigt wird, also er wirkt nur durch das Wort Gottes, ist lutherische Theologie. Und da würden wir sagen, nee. Der Heilige Geist wirkt auch, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Er wirkt auch mit dem Wort, aber nicht ausschließlich. Wir kommen also wollen dem noch ein bisschen mehr nachgehen und Antworten geben auf diese Gedanken, die ich hier so skizziert habe, was so über den Heiligen Geist gedacht, auch verkündigt wird. Und da habe ich 4 Punkte, was Jesus, die Apostel über den Heiligen Geist sagen, was vor Pfingsten geschah, was an Pfingsten geschah und was nach Pfingsten geschah. Ganz einfach, kann man sich merken, die 4 Punkte. Was Jesus, die Apostel, über den Heiligen Geist sagen. In Johannes 14, 16 heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Parakletos oder Parakleton hier im Akkusativ geben, dass er euch sei ein, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich will euch einen anderen Beistand geben. Was bedeutet das? Jesus spricht von einem Beistand, weil er selbst der Beistand war, den die Jünger bisher gehabt haben. Ja, andere Übersetzungen sprechen nicht von Beistand, sondern von Tröster. Und als Jesus in den Tempel gebracht wurde, haben die zwei alten Leutchens gejubelt, dass sie den Trost Israels sehen konnten. Ja, Tröster, Trost Israels. Beistand. In Johannes, 1. Johannes 2,1 lesen wir: Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater, Jesus Christus den Gerechten. Also hier sehen wir, wird Jesus als Beistand bezeichnet, der im Himmel für uns Fürbitte tut. Jesus war ganz offensichtlich eine Person, und wenn Jesus vom Heiligen Geist als einen Beistand redet, dann war auch der folglich der Heilige Geist eine oder ist eine Person. Einer, der einem beisteht. Er ist eine Person, eine handelnde Person, die wir kennen können. Johannes 14, 17. Die uns alles lehren wird, uns an alles erinnern wird, was Jesus getan und gesagt hat. Die von Jesus Zeugnis geben wird, Johannes 15, 26. Die Jünger in die ganze Wahrheit leiten wird, Johannes 16, 13. Die den Jüngern das Kommende verkündigen wird, Johannes 16, 13. Die Jesus verherrlichen wird, Johannes 16, 14. Die Welt überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, Johannes 16, 18. Die uns Kraft, Dynamis gibt, Lukas 24, 49 und Apostelgeschichte 1, 8. Aber das ist nicht alles, was die Bibel zum Thema Heiliger Geist sagt. Zum Beispiel, Paulus spricht vom Heiligen Geist und er sagt, dass er uns hilft, Dinge zu kennen oder zu erkennen, für uns zu erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist muss uns helfen, das zu erkennen, was wir eigentlich in Christus haben. Er nimmt sich unserer Schwachheit an und er bezeugt mit unserem Geist unsere Gotteskindschaft. Es ist ein gewaltiges Werk, was der Heilige Geist tut. An uns, in uns, mit uns und durch uns. Wenn man all diese Tätigkeiten anschaut, kann man schwerlich davon sprechen, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft ist. Also beim allerbesten Willen. Der Heilige Geist ist ganz offensichtlich eine Person, die handelt, selbstständig handelt, natürlich in Einheit mit Vater und Sohn handelt. Jesus sagt, er wird es von dem Meinen nehmen und wird es euch geben. Und wenn man anschaut, was er tut, dann stellt man auch fest, dass sein Tun nicht mit dem Abschluss des neutestamentlichen Kanons abgeschlossen ist, sondern wir sein Tun bis zum heutigen Tage brauchen. An uns, in uns und mit uns. Manche meinen, dass Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde ist. Wer glaubt es? Bitte? Manche meinen, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ja, ein berühmter Prediger, Martin Lloyd-Jones, war der Meinung, und ich würde ihm zustimmen, dass ein anderer Zeitpunkt eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde ist. Und zwar das, was vor Pfingsten geschah. Was geschah vor Pfingsten? Es war kurz nach Jesu Auferstehung, am ersten Tag der Woche. Am Ostertag. Da heißt es, da kam Jesus zu seinen Jüngern und dann lesen wir, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Nun ist die Frage, ist da was passiert? Und wenn ja, was ist passiert, oder? Wenn es nicht nur irgendwie so ein symbolisches empfangt Heiligen Geist. Ihr wisst ja, der kommt erst später. Aber ich tue mal so, als würde ich wollen, aber ich kann noch nicht. Ja, also was ist was passiert und wenn ja, was ist passiert? Andere denken bei diesem Text vielleicht an eine Situation, die relativ lange zurückliegt, zu Pfingsten. Ein paar tausend Jahre. Und diese Situation, die war singulär und die hier ist auch letztendlich singulär. Es gibt meines Wissens keine andere Stelle, wo jemand einen anderen angehaucht hat. Es gibt noch eine Stelle, wo es heißt, dass Jesus seinen Feind mit dem Hauch seines Mundes wegtun wird. Aber dort ist eigentlich mit dem Geist seines Mundes gesagt. Also es ist eine völlig andere Wortwahl. Nur im Deutschen hört es sich ähnlich an. Es gibt nur eigentlich, so meines Wissens, nur eine Stelle. Und die steht ganz am Anfang. In 1. Mose 2, 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das sind die zwei Parallelstellen, wo jemand haucht, wo Gott, der lebendige Gott, zweimal haucht. Einmal Adam. Der wurde eine lebendige Seele. Und dann lesen wir in 1. Korinther 15, 45 davon, dass Paulus dort spricht, dass Adam eine lebendige Seele wurde, aber der zweite Adam ein lebendig machender Geist. Und Jesus, der lebendig machende Geist, hat seiner Gemeinde bei dieser Gelegenheit den Lebensodem eingehaucht. Der schon geformte Leib in Form der Jüngerschaft und der erweiterten Jüngerschaft der etwa 120 Leute, dieser Leib war noch tot. Er war schon da, aber war noch nicht lebendig gemacht. Die Jünger waren rein, haben wir schon in vergangenen Predigten gehört, aber sie waren erst durch die Auferstehung konnten sie wiedergeboren sein, von neuem geboren sein. Die Kraft der Auferstehung konnte erst nach Jesu Auferstehung in ihnen wirksam sein, etwas Neues schaffen. Und nun wurden sie lebendig gemacht, waren sie nicht nur individuell lebendig gemacht, sondern sie waren als Leib lebendig gemacht. Manche von uns haben vielleicht immer noch im Hinterkopf so, ja, die Gemeinde oder die Jünger, das war ein trauriger Haufen zwischen Ostern und Pfingsten, da waren die irgendwie wie geschlagene Hunde durch die Gegend gekrochen und haben nur gewartet, dass endlich sie den Heiligen Geist kriegen, damit sie endlich zum Leben kommen. Aber wir lesen in Lukas 24, 52, und sie warfen sich vor ihm nieder, also vor Jesus, und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Weit weg von trauriger Gesellschaft. Als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, spätestens da, wurden sie erfüllt mit Freude. Ja, die waren wahrscheinlich schon vorher zunehmend mit Freude erfüllt. Je mehr der Heilige Geist und Jesus in ihnen so ein bisschen so sie aufklären konnten über das ganze Drama des Todes Jesu. Aber als Jesus dann in den Himmel fuhr, waren sie nicht niedergeschlagen und traurig, dass jetzt Jesus weg war, sondern sie waren voll Freude. Und sie sind nach Jerusalem gegangen, um dort dann zu warten, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Die Gemeinde Jesu war beisammen und wartete im Gehorsam auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und auf die Verheißung Jesu und des Vaters. Sie warteten auf die Kraftausrüstung, auf die Dynamis. Die Präsenz des Heiligen Geistes hatten sie schon. Kommen wir also zu dem, was an Pfingsten geschah. In Kapitel 1 lesen wir, dass etwa 120 Personen 10 Tage versammelt waren und gemeinsam warteten und beteten. Sie waren aber in dieser Zeit nicht untätig gewesen. Sie waren aktiv. Eine ihrer Aktivität war, den verloren gegangenen Apostel zu ersetzen, indem sie das Los warfen über 2 Kandidaten, von denen einer dann, der Matthias, anstelle von Judas das Apostelamt bekam. Und wir denken dann manchmal, ja, die hatten noch nicht den Heiligen Geist, deshalb konnten die nicht entscheiden, wie das so, welches sein sollte, vielen Dank. Und deshalb haben sie würfeln müssen oder losen müssen. Aber die haben dort auch Prophetie erfüllt. Ja, sein Los empfange ein anderer. Deshalb musste gelost werden. Natürlich geht es auch um ein Los im Sinne von sein Teil. Aber dieses Losen und das Los, das hat wesentlich was miteinander zu tun. Also von daher ist es nicht die Absenz des Heiligen Geistes in dieser Situation, sondern das Wissen um die Erfüllung von Wort Gottes, von Prophetie. Und dann lesen wir also in Kapitel 2, was dann passiert. Altbekannte Geschichte, vielfach gelesen von euch, aber wir lesen sie trotzdem. Ist ja gut, wenn man Pfingsten wenigstens den Pfingstbericht liest. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, die von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, wenn jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die 3. Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen an den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Langer Text, eigentlich selbstredend. Alle Anwesenden der jungen Gemeinde werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, was in was Jesus in Apostelgeschichte 1,4 als Taufe mit dem Heiligen Geist bezeichnet. Also dieses Erfülltwerden und Getauftwerden mit dem Heiligen Geist ist dasselbe. Zumindest beim ersten Mal. Ich habe mir überlegt, warum die Erfüllung mit Geist und die Taufe im Heiligen Geist synonym gebraucht werden. Ja, entweder ist es innen oder außen. Ja. Bei der Wassertaufe, da wird man ins Wasser gelegt. Also wird man von außen abgewaschen. Und ich habe nachgedacht und dann kam mir eine Idee. Und zwar, wie ich immer wieder versuche, euch nahezubringen, die Wiedergeburt, die ist ja in uns. Da ist etwas in uns, in unserem Inneren, was ein neuer Mensch ist. Bei manchen noch klein, wie ein Baby, bei manchen noch etwas größer, schon. Aber dieser inwendige Mensch, der muss eigentlich im Heiligen Geist getauft werden, nicht der auswendige Mensch. Denn der auswendige Mensch kann ja nicht letztendlich Gottes Willen tun. Er kann nicht in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das kann nur der inwendige Mensch. Und deshalb werden wir erfüllt, damit dann der inwendige Mensch in uns gebadet wird, getauft wird, umspült wird. Versteht ihr? Deshalb kommt es dann zusammen, dieses Erfülltwerden und dieses Getauftwerden kommt dann zusammen in ein Bild, was dann passt. Es ist, ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn Gott uns mit einer Nährlösung für den inwendigen Menschen füllt, in der der geistliche Mensch dann in dieser Nährlösung so richtig gedeihen kann und leben kann und sich bewegen kann. Hat mich auch ein bisschen an das Baby mit dem Fruchtwasser um es herum erinnert und dass er das Baby auch vom Fruchtwasser trinkt und sich auch dadurch ernährt und mit Nährstoffen versorgt. Aber das hat noch zu weiteren Gedanken geführt, aber die will ich jetzt hier nicht ausführen. Und dann lesen wir, als alle, nicht nur die Apostel, verkündigten die großen Taten Gottes, sprachen in anderen Sprachen. Ja, in manchen Kommentaren heißt es dann, ja, die Apostel, die haben ja in anderen Sprachen geredet, die haben gepredigt in anderen Sprachen, aber hier heißt es, alle wurden erfüllt und alle sprachen, alle lobten Gott über seine großen Taten in unterschiedlichen Sprachen. Was sie sagen, entspricht dem, was wir im Normalfall von einem Sprachengebet erwarten würden. Auch ein Sprachengebet bringt zum Ausdruck, wer Gott ist, was der Heilige Geist über Gott an Dingen sagen möchte, wo er seinen Fokus drauflegen möchte für uns im Gebet. Und genau das passiert auch an Pfingsten. Auch die Leute dort rühmen die großen Taten Gottes. Ja, die haben nicht gepredigt. Die Predigt kam nachher. Die haben einfach Gott gelobt. Haben über all das, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben von Jesus, was er alles getan hat, all das war Gegenstand dieses Sprachenredens, wo dann jeder aus seiner Muttersprache heraus erkennen konnte, hören konnte, um was es geht. Deshalb betrachten wir das Sprachengebet oder die Sprachenrede auch als einen Teil des Lobpreises, weil im Sprachengebet Gott gelobt wird, weil im Sprachengebet Gott verherrlicht wird, seine Größe gerühmt wird, alles zum Ausdruck gebracht wird, was Gott so tut. Und immer wieder erlebe ich es, wenn ich in Sprachen bete, auch hier, wie er dann meinen Fokus auf einen bestimmten Sachverhalt von ihm, einen bestimmten Aspekt von ihm lenkt. Und deshalb ermutigen wir auch jeden, den Gott hier drängt, in Sprachen zu beten, das auch zu tun. Lasst euch nicht abhalten. Lasst euch von Gott gebrauchen, zu seiner Ehre. Es kann also sein, dass die hier in Jerusalem, die Christen da, als sie in Sprachen geredet haben, überhaupt nicht verstanden haben, was sie geredet haben. Nur die um sie herumstehenden aus eben diesen Nationalitäten oder zumindest Sprachgruppen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere passiv realisiert hat, oh, ich rede ja Aramäisch oder ich rede ja Arabisch oder so. Ich beherrsche zwar nicht, aber das hört sich nach Arabisch an, was ich da erzähle. Es kann durchaus auch sein. Es kann durchaus sein, dass manche von denen vielleicht sogar diese Sprache behalten haben als einen Aktivposten in ihrem Leben. In meinem Studium habe ich jemanden kennengelernt, William Larrick, der aus Indonesien kam, nach Deutschland kam, dort predigen sollte und einen Übersetzer hatte. Der Übersetzer fiel aus und er musste predigen, niemand konnte übersetzen und dann hat er auf einmal am selben Abend angefangen in Deutsch zu predigen und er hat diese Sprache, Deutsch, noch nie gekonnt und er hat sie seitdem als aktive Sprache in seinem Leben. Das gibt's auch. Vielleicht nicht sehr oft, aber es gibt's. Auch das kann durchaus der Fall gewesen sein. Wir wissen es nicht. Das Ganze führt ja dazu, dass die Leute dann sagen, ey, die sind voll durchgeknallt, die sind schon am frühen Morgen besoffen. Und das führt dann dazu, dass Petrus erklärt, ja, was da eigentlich passiert ist. Hört zu, Leute, die sind nicht besoffen. Das ist die Erfüllung von Joel 3. Er sagt, das ist die Erfüllung von dem, was der Prophet Joel geschrieben hat. Wir würden da einiges mehr erwarten. Ja, das, was Joel geschrieben hat, ist noch nicht so ganz so konkurrent mit dem, was da alles passiert ist oder auch noch nicht passiert ist. Aber das liegt daran, dass Prophetie halt immer vielschichtig ist. Ein Aspekt von Joel 3 ist erfüllt worden, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Nicht nur auf die Christen. Auf alles Fleisch. Denn wir haben gelesen, der Tröster, wenn er kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Da muss der Heilige Geist sich zu den Nichtchristen bewegen, um sie überführen zu können. Ja? Haben wir das realisiert? Der Heilige Geist weht, wo er will. Ja? Er in seiner Allmacht, Allgegenwärtigkeit, kann auf der ganzen Welt Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, was er ja auch tut. Oft ohne Zutun von Menschen, weil keine Menschen an die anderen Menschen rankommen. Gerade in geschlossenen Ländern, wo niemand denen wirklich direkt das Evangelium bringen kann, sie oft durch Träume und Visionen Jesus erstmal in Träumen kennenlernen, zu ihnen redet. Der Heilige Geist offensichtlich da an ihnen arbeitet und Jesus verherrlicht und groß macht. Das hat sich erfüllt und das erfüllt sich in unserer Zeit. Und damit dürfen wir rechnen. Das heißt, wenn wir nicht an Leute rankommen und denken, der redet, mit dem habe ich schon so und so oft geredet und der hat einen Kontakt mit mir abgebrochen und da komme ich nie mehr hin. Wir wissen, der Heilige Geist kann trotzdem. Er kann trotzdem an diesen Menschen handeln und ihn überführen. Deshalb ist dieses Pfingsten so wichtig. Es ist für die ganze Mission der Gemeinde ist es wichtig. Das Ergebnis ist von der ersten Einleitung, dass dann Petrus sagt, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ja? Petrus, er sagt ihnen, und damit endet der Text, der zitierte Text, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann erklärt er ihnen, welchen Namen sie anrufen müssen. Nämlich den Namen Jesu Christi, des Messias, den sie gekreuzigt haben. Er hält ihnen dann den Spiegel vor und sagt, den Gott erwählt hat und so weiter, den habt ihr gekreuzigt, Pilatus übergeben etc. Aber letztendlich nicht, weil ihr so bösartig seid, sondern letztendlich, weil es Gottes Ratschluss war, ihn für euch sterben zu lassen. Natürlich waren sie bösartig, aber das war nicht letztendlich der Grund, weshalb Jesus ans Kreuz kam. Und dann erleben wir, wie an Pfingsten sich ein Stück weit das alttestamentliche Bild von Pfingsten erfüllt. Nämlich, dass an Pfingsten die Erstlingsfrucht ins Haus Gottes gebracht wird. Und 3000 Männer werden genannt, sind Erstlingsfrucht. Das heißt, das waren nicht nur 3000 Männer, das waren wahrscheinlich 3000 Haushalte. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet. Da waren es 6000 Erwachsene plus, je nachdem, Kinder. Und das hat in einer Massentaufe gemündet. Ja, da sind die wahrscheinlich fast schon tagelang gestanden, um die zu taufen. Was geschah nach Pfingsten? Sind wir schon beim vierten Punkt. In den nachfolgenden Monaten kommen täglich Menschen zum Glauben und wurden dieser Megachurch hinzugefügt. Ja, das war die erste Megachurch. Soll niemand was gegen Megachurches sagen? Irgendwie haben es die hingekriegt damals. Wir wissen, es gab ein bisschen Konflikte, aber irgendwie im Großen und Ganzen ging es gar nicht so schlecht. Und zu einem weiteren Höhepunkt kam es, als Petrus mit Johannes zum Tempel ging, um dort zu beten und dann an der schönen Pforte diesen Gelähmten trifft und ihn sagt, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu, steh auf und geh. Daraus folgte eine Predigt, die in noch mehr Bekehrungen mündete. 5000 Männer wiederum, also 10.000 Erwachsene plus Kinder. Das war schon ein Wahnsinnsgeschehen. Es war eine Erweckung in Gange, die Jerusalem so schon lange nicht mehr erlebt hatte. Aus der Geschichte wissen wir, dass es Erweckungen gegeben haben muss. Unter Hiskia wurde das geistliche Leben erneuert. Es kam zu einer Erweckung. Und dann später unter seinem Enkelsohn Josia kam es nochmal zu einer Erweckung. Woraus dann so Leute wie Daniel und seine drei Freunde hervorgegangen sind, die in Babylon dann so für Furore gesorgt haben. Erweckung gab es, aber schon lange nicht mehr. Das war 700 bzw. 600 vor Christus. So lange. Und wir haben die letzte nationale Erweckung, haben wir auch schon seit 500 Jahren keine mehr gehabt. Die letzte große Erweckung war die Reformation. Das muss man einfach so sagen. Aber wenn Erweckung ist, dann kommt natürlich auch das andere. Der Gegenwind. Aber der Gegenwind sollte uns nicht daran hindern, um Erweckung zu beten. Dafür beten wir in dieser Gemeinde. Wollen wir vermehrt beten in den Family Meetings, in den Kleingruppen? Wollen wir immer wieder thematisieren? Wir brauchen Erweckung, denn wir können ohne Erweckung, ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes, können wir diese Gesellschaft nicht erreichen. Es ist einfach schlichtweg einfach unmöglich. Wenn Gottes Geist nicht neu ausgegossen wird in unser Land, dann werden wir dieses Land nicht für Jesus erreichen. Dann werden wir vielleicht die Gemeindezahlen ein bisschen hin und her schieben, eine neue Gemeinde macht auf, dann rennen alle dorthin und die vielleicht unzufrieden sind, die gehen dann wieder weg und rennen dorthin. Es ist ein Hin und Her, Zahlen hin und her geschieben, aber wirklich durchgreifende Veränderung in unserer Gesellschaft erleben wir nicht, wenn nicht Gott Erweckung schenkt. So wie damals vor 2000 Jahren oder vor 500 Jahren in Europa. Wir können niemanden davon überzeugen, dass er Jesus Christus als Erlöser braucht. Schaffen wir nicht. Da können wir noch so viel Apologetik machen und Dogmatik rüberbringen und evangelistische Seelenmassage anbringen. Das wird die Menschen letztendlich nicht überzeugen, wenn Gottes Geist sie nicht überführt. Aber wenn der Heilige Geist in Kraft kommt, dann kann er das tun, auch durch uns. Wie gesagt, Erweckungen haben immer Begleiterscheinungen. Früher oder später kommt es, der Gegenwind, und den erleben auch die Leute in Jerusalem. Und sie werden im Prinzip im Anschluss an die Heilung von dem Gelähmten an der schönen Pforte, werden sie dann vorgeladen von Hohen Rat und werden da ordentlich mal zusammengefaltet. Aber Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes entfaltet sich wieder und sagt Folgendes: Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wir können davon nicht reden. Wenn Erweckung kommt, dann kann keiner von uns schweigen. Keiner. Dann werden wir alle ergriffen. Und darum beten wir, dass wir alle ergriffen werden, dass keiner von uns mehr schweigen kann von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Die Apostel kommen zurück zur Gemeinde. Wie ist die Reaktion der Gemeinde dann? Sagen die: Oh, Petrus, Johannes, was habt ihr nur angestellt? Also, könntet ihr nicht ein bisschen runterdrehen? Jetzt habt ihr uns stinkend gemacht bei den Autoritäten. Jetzt haben wir unseren ganzen guten Ruf, den wir über die Wochen, Monate aufgebaut haben, haben wir jetzt verloren. Mensch, es wäre besser, ihr würdet mal ein bisschen aus dem Weg gehen, damit wir hier ein ruhiges und nettes Leben haben und im Stillen weiter evangelisieren könnten. Nee. Sagen sie nicht. Sie beten darum, dass Gott ihnen Freimut gibt, dass sie sich nicht ängstlich zurückhalten, sondern mutig werden, von dem Heil in Jesus Christus zu reden. Wir lesen Apostelgeschichte 4,31: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden allesamt mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also sie haben erlebt, wie Gott sie neu erfüllt hat. Es ist interessant, dass in vielen Erweckungen von Ähnlichem berichtet wird, dass tatsächlich Erdbeben passieren. Bei der Erweckung auf den Neuen Hebriden zum Beispiel war es so, da hat dann im Prinzip das Gebäude angefangen zu wackeln, als so die ersten Anzeichen von Erweckung sich manifestiert haben. Ja, die haben sonst nichts Außergewöhnliches erlebt, also nicht, was man so in der jüngeren Erweckungsgeschichte seit der Pfingstbewegung erlebt. Aber was sie erlebt haben, war als Folge, dass sich massenhaft Leute bekehrt haben, sie außerhalb von Kirchen, auf ihrem normalen Nachhauseweg oder getrieben vom Heiligen Geist auf dem Weg in die Kirche, am Straßenrand, im Straßengraben gelegen sind und Gott um Gnade und Erbarmen angefleht haben. Mitten in der Nacht. Sich nicht gekümmert haben, was um sie herum geht. Ich hoffe, unsere Halle ist fest genug gebaut, wenn ein Erdbeben kommt, wenn Erweckung kommt. Und unsere neuen Schallabsorptionsplatten hängen gut, wenn die Erde wackelt. Also besonders gut festschrauben. Wollen wir Erweckung?
Ja.
Dann müssen wir mit allem rechnen. Selbst damit. Und dann lesen wir, wir lesen es hier ja, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wer sind die alle? Alle ist doch alle, oder? Das heißt, es sind auch alle die 120 davon betroffen, die beim ersten Pfingsten erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, zusätzlich zu den 20.000 anderen, die inzwischen zum Glauben gekommen sind. Oder noch mehr. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, wir erleben die Taufe im Heiligen Geist als erstes Ereignis, aber die Erfüllung, die immer wieder neue Erfüllung, dieses Nachfüllen, wenn die Nährlösung verbraucht ist, braucht es Nachfüllung. Und Nachfüllung, damit der inwendige Mensch wachsen kann und in der neu gewonnenen Kraft auch handeln kann. Deshalb können wir nie genug vom Heiligen Geist und seiner Kraft bekommen. Deshalb können wir nicht sagen, ja, ich bin vor 20 Jahren mal, habe ich da mal irgendwie was gespürt, da ist mir irgendwie mal so ein Windhauch so über den Kopf und da habe ich gemerkt, da muss was sein. Aber es ist schon lange her. Nein, wir brauchen es eigentlich täglich. Immer und immer wieder. Deshalb ist Pfingsten da, damit es uns erinnert. Eigentlich braucht ihr es täglich, eigentlich braucht ihr es immer wieder. Gemeinde Gottes, wenn sie Gottes Gemeinde ist, muss ein Ort sein, an dem Menschen mit dem Heiligen Geist in Berührung kommen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist Anspruch. Wenn Jesus unser Messias ist, wenn er in unserer Mitte ist, dann beglaubigt er sich dadurch, dass er Menschen im Heiligen Geist tauft. Ja? Johannes der Täufer sagt, das ist das Zeichen. Oder Gott sagt dem Johannes dem Täufer, das ist das Zeichen vom Messias, dass er mit Feuer und mit Heiligen Geist tauft. Das Anliegen der ersten Christen war es, dass sie furchtlose Zeugen waren, dass sie gehorsame Diener Jesu waren in Wort und Tat. Sie wussten, dass sie nicht von Jesus schweigen konnten, und sie wussten auch, der einzige Weg, wie sie ihren Auftrag erfüllen können, ist der, wenn sie keine Furcht haben, wenn sie keine Angst zulassen. Wisst ihr, Angst und Furcht ist einer der Gründe, weshalb wir so wenig die Geistesgaben in unseren Gottesdiensten haben. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst, uns zu blamieren. Und wir haben Angst davor, blöd dazustehen vor denen, die mit den Geistesgaben nichts anfangen können, namentlich Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Man will sich ja nicht irgendwie eine Blöße geben. Man will ja nicht als Idiot dastehen, der irgendwas Verrücktes macht, der aussieht, als ob er besoffen wäre. Die Jünger an Pfingsten, denen war das Schnurzpiep egal. Die haben dem Drängen und Wirken des Heiligen Geistes freien Lauf gegeben und haben sich, wie Paulus es sagt, zum Narren gemacht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus hat für uns die Welt überwunden. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Die Jünger in Jerusalem, die fürchteten sich eigentlich nicht. Die wussten, dass Jesus gestorben ist. Das war kein Unfall oder kein Missgeschick. Nein, es war Gottes Wille, dass Jesus stirbt. Deshalb war das ein Ereignis, was uns nicht erschrecken darf. Dasselbe passiert uns nicht. Also nicht unbedingt. Nicht notwendigerweise. Und deshalb hatten sie diesen Freimut und beteten sie weiter, um Freimut zu sagen, okay, koste es, was es wolle, Gott, du siehst das Drohen der Heiden, du siehst das Drohen unseres Volkes, handle du damit, aber uns gib Freimut, uns gib Zuversicht, dass wir das in richtiger Weise tun können. Daher beteten sie, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie erflehten den Freimut und Unerschrockenheit und sie glaubten der Verheißung Jesu, dass er die Predigt von Jesus mit den mitfolgenden Zeichen bekräftigen oder bestätigen würde. Die Geistesgaben und Dienste des Geistes sind, wie wir aus dem Epheserbrief wissen, zur Vervollkommnung der Gemeinde. Aber die Vervollkommnung der Gemeinde geht einher mit der Ausbreitung des Evangeliums, denn es müssen noch so und so viele erreicht werden, die zur Vervollkommnung der Gemeinde beitragen. Das ist kein entweder oder, das ist ein sowohl als auch. Ja, wenn wir die Geistesgaben hier leben und sie praktizieren und sie einüben, dann soll das dazu dienen, dass wir sie auch einsetzen. Thomas Würfelspiel kennen wir alle. Ja, das hat manchen freigesetzt, Prophetien weiterzugeben. Wie wäre es, wenn wir alle anfingen, Gott um Worte, um Eindrücke, um Bibelverse für unsere Arbeitskollegen, für unsere Verkäuferin, mit der wir regelmäßig irgendwie zu tun haben, für die Bedienung im Restaurant, wenn wir mal irgendwo was essen sind, oder dem Friseur oder der Friseurin, wo wir regelmäßig hingehen, denen ein Wort von Gott zu bringen. Bevor wir hingehen, Gott, hast du mir etwas für die oder die Person? Was willst du der Person sagen? Und dann dieses Wort mitzunehmen, zu sagen, hör zu, ich habe für dich gebetet und habe Gott gefragt, ob er dir was sagen möchte, und das ist's. Wie wäre es, wenn jemand über Schmerzen klagt und wir ihm Gebet anbieten, egal wo es ist, und wenn es gerade im Zug oder im Bus ist, oder sonst wo. Oder wenn jemand feststellt, er hat seinen Fahrradschlüssel oder sonst irgendwas verloren und wir ihm anbieten, kann ich für dich beten? Soll ich mal Gott fragen, ob er mir irgendwas sagt, wo dein verlorenes, gegangenes Ding sein kann? Wäre doch ein Anfang, oder? Einfach mit dem Heiligen Geist zu leben, ganz praktisch, ganz normal, egal wo wir sind. Und wenn wir uns das noch nicht getrauen, dann können wir uns im Hauskreis da einüben und sagen, okay, wir machen Austausch und wir stellen fest, okay, ich muss jedes Mal erzählen, also in unserer Ehe irgendwie rasseln wir immer wieder zusammen. Können wir nicht mal Gott bitten, dass er aufzeigt, dass er uns vielleicht ein Wort der Erkenntnis gibt, woran das liegen kann, dass ich immer mit meiner Frau zusammenrassle? Könnte ein bisschen schmerzhaft sein, wenn Gott dann redet, aber es könnte ja sein, dass er dann hineinredet in die Situation. Oder warum man sich schwer tut mit dem Arbeitskollegin oder Arbeitskollegen oder wie man seine Arbeit besser machen kann. Könnte er nicht für mich beten, dass ich vielleicht irgendwie meine Arbeit besser geleistet kriege? Oder an dem oder dem Punkt mehr Erfolg habe. Ich habe das Gefühl, ich mühe mich ab und es kommt auf keinen grünen Zweig. Das sind ganz praktische Fragen und Gott, der Heilige Geist, kann da Erkenntnis geben. Wir beten, wann immer wir Krankheiten antreffen, für Heilung und lassen uns nicht entmutigen und erwarten, dass Gott, der Heilige Geist, das Seine tut. Das wäre der Beginn unserer Reise, unserer aktiven Reise mit dem Heiligen Geist. Nicht nur, dass wir von ihm empfangen, sondern dass wir durch ihn und mit ihm handeln. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir, wenn ihr könnt, in kleinen Gruppen füreinander beten, dass Gott uns neu füllt mit seinem Heiligen Geist, dass er uns einen neuen Hunger nach dem Heiligen Geist gibt, dass wir nicht mehr ruhen noch rasten, bis wir Erweckung erleben. Können wir das machen? In kleinen Gruppen, 2, 3, 4, nicht zu groß, damit wir besser füreinander beten können. Und danach wollen wir dann in den Lobpreis einsteigen.